Diese Episode wird dir präsentiert von Join,
deiner Radtrainings-App, die sich individuell an deinen Leistungsstand und deine verfügbare Zeit anpasst.
Mehr dazu auf www.join.cc/sitzfleisch.
Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
dem Podcast mit dem besten Faschingskrapfen.
Und Christoph Strasser
und Florian Kraschitz.
Flo, schön, dass du wieder da bist.
Ja.
Wir haben die letzte Woche ein bisschen vermisst.
Ja, ich freue mich auch, wieder da zu sein. Und ich kann nicht versprechen, dass es der beste Faschingskrapfen ist, weil die ganzen Faschingskrapfen-Tests, die werden jetzt wahrscheinlich erst dieses Wochenende, wenn der Podcast draußen ist, die Gazetten füllen, weil das ist wohl der billigste Content, den man machen kann. Aber nachdem ich gerade vom Radl abgestiegen bin, für mich ist es in dem Moment der beste Faschingskrapfen, weil er riecht so gut. Er lacht mir das an mit seinem Puderzucker und
ich kann zumindest über die Kamera bestätigen. Also das, was ich da am Bildschirm sehe, das schaut schon nicht schlecht aus. Nicht so gut vielleicht wie der von meiner Oma. Der ist berühmt für ihre Kropfen. Aber ja, vielleicht wird es der zweitbeste sein, den du hast.
Der beste, den man für Geld kaufen kann. Jetzt, nachdem ich gerade vom Radl aufgestiegen bin, sagen wir so.
Du hast heute sehr spät trainiert und letzte Woche warst du nicht dabei. Und du hast dir gesagt, du möchtest dann vielleicht doch erzählen, warum du letzte Woche nicht dabei warst. Jetzt muss ich dich da gleich so attackieren mit diesem Anliegen.
Ja, letzte Woche bin ich Vater geworden und dann haben wir gedacht, nimm ich mal den Tag frei. Also, es ist sich zeitlich nicht ausgegangen. Also, sie war 2 Wochen zu früh. Wir waren nicht so richtig drauf eingestellt und vorbereitet. Wir wollten eigentlich ein paar Folgen vorproduzieren, aber egal. Der Max ist eingesprungen, der hat es super gemacht und war gut für mich, weil ich jetzt wieder mal eine Episode gehabt habe, die ich auch anhören konnte.
Ja, ihr habt ja schon, also wir haben jetzt uns schon öfters jetzt seitdem gehört, das heißt, ich habe jetzt das schon gewusst, was bei dir natürlich los ist und hab dich schon beglückwünscht dazu und freue mich sehr, dass anscheinend so die ersten Tage recht gut verlaufen sind für euch alle, oder?
Ja, es geht allen gut, es sind alle gesund und ich bin halt einfach müde. Aber ich glaube, das geht allen so, das ist normal und halb so schlimm.
Ja, schön, aber super, dass du trotzdem, man sieht ein bisschen, dass du müde bist, aber scheinbar hast du jetzt auch ein bisschen wieder zu dir gefunden im Sinne von das Rad wieder entdeckt, oder? Jetzt, wo du ein paar Tage daheim sein kannst.
Ja, ich versuche halt, das auch noch irgendwie unterzubringen. Ich bin dann natürlich angewiesen auf die Sabine, dass sie mir da die Zeit gibt und einräumt. Jetzt haben wir es ein paar Mal geschafft, dass ich 1,5-2 Stunden am Radl sitzen kann. Schauen wir, wie das weitergeht, ob das so bleibt, ob es mehr wird, ob es weniger wird. Ich versuche halt, wieder ein bisschen Radl zu fahren. Es war ja jetzt auch nach den 2 OPs war relativ wenig los am Radl und ich freue mich auch, dass ich jetzt wieder ein bisschen Radl fahren kann. Es ist unglaublich schwer, wieder anzufangen. Also es gibt so einen Punkt, wo eine Pause ganz gut tut und dann gibt es einen Punkt, wenn die Pause zu lang ist, wo das Anfangen, das wieder Radfahren so richtig, richtig schlimm ist.
Aber ich find's echt cool und ich freue mich da für euch mit, dass das so super gelaufen ist jetzt da und dass du dich vor allem auch sehr um die Kleine kümmerst. Also du investierst sehr viel Zeit und sagst jetzt nicht, das ist quasi die Aufgabe von der Mama und ich setze mich aufs Radl oder gehe arbeiten oder mache meine Sachen, sondern du bist halt ja sehr, sehr involviert in das Ganze.
Ja, ist ja auch mein Kind. Ich bin ja auch Teil davon und ja, das Ganze ist Teamwork und wir versuchen das gemeinsam so gut wie möglich zu schaukeln.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, geschaukelt. Geschaukelt habe ich viel und ich habe auch sehr, sehr viele Nächte schon auf einem PC-Ball verbracht. Also meine Hüftbeuger sind ganz schön gut trainiert. Weil der PC-Ball ist auch nummer zu klein für mich und es ist ein bisschen wenig Luft drin, also die Hüftbeuger werden ordentlich beansprucht, aber ja, aber nachdem ich jetzt nicht im Büro bin und nicht auf einem Sessel sitze, brauchen meine Hüftbeuger eh ein bisschen ein Training, weil das ist das Einzige, was wir beim Sitzen trainieren. Aber nicht nur bei mir ist was passiert, vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber du warst auf großer Tournee. Du hast das eh schon im Podcast mit Max angesprochen, aber danach war noch das große Saison-Highlight für dich?
Ja, genau. Es waren noch zwei ganz große und wirklich schöne Abende, nämlich zuerst in Oberösterreich in der Nähe von Linz in Pregarten. Da gibt's die Bruckmühle. Das ist eine extrem schöne Kultur- und Kabarettbühne. Da habe ich einen Vortrag gehabt am Donnerstag und gleich einen Tag später dann ganz groß in Graz in der Helmut-List-Halle. Und ich muss ehrlich sagen, das war bisher der verrückteste Vortragsabend, den ich bisher erlebt habe. Es waren 800 Leute zuschauen. Es war eine überragende Stimmung. Es war so lustig. Und ich weiß nicht, wie du das empfindest, wenn wir zum Beispiel unsere Live-Podcasts haben. Aber ich muss sagen, wenn umso mehr Publikum da ist, umso lustiger und leichter wird es, wenn man dann vorne steht. Ganz, ganz schwierig im Gegensatz dazu ist es, wenn es ganz eine kleine Runde ist oder so, wenn ich manchmal so Vorträge habe in Unternehmen, wo die Führungskräfte zusammenkommen oder so eben Fortbildungen sind und da sind dann 10, 15 Personen, da ist es irgendwie schwieriger, irgendwie eine gute Stimmung zu erzeugen, wie wenn die Halle voll ist und es wird einfach gelacht und es wird, der Funke springt über und die Leute gehen mit und ich habe einfach das Gefühl, hey, ich kann da jetzt echt irgendwie meine Botschaft umbringen und die Stimmung ist gut und ja, es war Wahnsinn.
Ja, es ist ganz, ganz einfache Statistik, oder? Je mehr Leute, desto größer ist die Chance, dass zumindest eine Person über einen blöden Witz lacht und Lachen ist ja ansteckend.
Genau, es ist wirklich so.
Und ja, meine Schwiegereltern, unter Anführungszeichen, ja, wir sind nicht verheiratet, aber meine Schwiegereltern waren auch dort und die haben mir erzählt, das sind auch ein paar Witze auf meine Kosten gegangen.
Sicher.
Aber ich meine, ich bin selber schuld, die Karte für mich war hinterlegt und ich war nicht dort. Hätte es verhindern können, wenn ich gekommen wäre.
Ja, du hättest auf die Bühne stürmen können und es richtig stellen, aber nein, ich weiß natürlich, dass du mir das nicht übel nimmst, wenn ein paar Pointen auf dich gehen. Ich mache selbst über mich selber genauso viel Witze. Und ich glaube, in unserem Podcast haben wir das auch schon uns gegenseitig so eingespült, dass es voll okay ist, wenn man sich gegenseitig am Schmäh haut.
Genau, also ich nehme es da nicht übel. Und ich werde auch weiterhin nicht zu seinen Vorträgen kommen, damit der Gag weiter funktioniert.
Und ich habe den Gag natürlich gebracht. Ich habe dann am Schluss auch quasi als, das war wirklich so ein bisschen so als Highlight. Also ich habe natürlich wahnsinnig viel erzählt von Dingen, die schiefgegangen sind und die ein bisschen, ja, nicht hundertprozentig so funktioniert haben, wie man es gewünscht hätte. Einfach auch zum Thema Dinge akzeptieren, die man gern anders gehabt hätte und sich nicht drüber ärgern, sondern das Beste draus machen. Und ganz am Schluss habe ich deine Zieleinfahrt gezeigt. Und dann habe ich am Schluss halt auch nochmal erwähnt, für alle, die unseren Podcast nicht kennen, quasi, dass es du so schwer gehabt hast wie sonst niemand. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon wieder vergessen, was eigentlich das Schwierige für dich war im TC. Ich meine, es waren so viele kleine Dinge, aber ob es jetzt so das herausragende Ding war, habe ich es dann nicht mehr im Kopf gehabt und dann habe ich einfach diesen Witz erlaubt, dass ich gesagt habe, du hast das so schwer gehabt wie sonst niemand, du hast sogar Fanta trinken müssen, das lauwarm gewesen ist und keine Kohlensäure mehr gehabt hat. Also wirklich das Schlimmste, was es gibt.
Ja, wenn ich mich richtig erinnere an unsere TCR-Folgen, dann waren wir ja beide überrascht, aus was für einer Banalität dieser Spruch überhaupt gekommen ist. Erstens, wie früh im Rennen, aber nur dadurch ist es so ein guter Running Gag geworden. Und zweitens, was für eine tatsächliche Banalität. Und ich glaube, es war nicht einmal so weit weg, wie du gesagt hast, mit dem Fanta. Ich glaube, es war tatsächlich, dass ich stilles Wasser getrunken habe, weil ich echt diese süße Getränke nicht mehr runtergebracht habe. Ich glaube, das war irgendwie anders. Also Du bist gar nicht so weit weg gewesen.
Auf jeden Fall, es ist sehr lustig angenommen worden. Ja. Ja, und es war, wie gesagt, es waren jetzt echt zwei wunderschöne Wochen für mich mit viel Terminen, mit viel unterwegs sein, und jetzt heißt es wieder quasi den Schalter umlegen, voll aufs Training konzentrieren, und ich habe jetzt auch die nächsten Tage ein Bikefitting beim Andreas Giegelmeier, den wir in unserem Podcast schon kennengelernt haben, und beim Max draußen einen Leistungstest. Das wird beides an einem Tag stattfinden, und dann werde ich so die Weichen nochmal für die Saison stellen, und dann hast du halt wirklich voller Fokus aufs Trainieren. Bald wird es draußen wieder schön zum Fahren sein. Ja, und dann mit Ende März geht es dann eigentlich auch schon mit dem Unknown Race für mich los.
Es ist jetzt schon dein zweites Fitting, also ein Follow-up. Ihr habt vor dem Winter schon mal ein paar Sachen probiert, und jetzt da kommt der Feinschliff, oder wie darf ich mir das vorstellen?
Ganz genau so ist es, ja. Hast du das in einer Sitzung gehabt damals, dein Bike-Fitting?
Ich habe eine Sitzung gemacht, aber ich bin auch ohne Auflieger zu ihm gekommen, weil ich gedacht habe, wichtig ist einmal, dass ich so gut drauf sitze. Auflieger sind nice to have, aber die habe ich mir dann fürs TCR mehr oder weniger selber gefittet und habe Glück dabei gehabt, das hat gut funktioniert. Aber wenn ich es nochmal machen würde, oder ein neues Radl habe und dann neu fitten müsste, dann würde ich das wahrscheinlich auch so machen. Einmal normal fitten und einmal dann extra für die Auflieger.
Ja, und bei mir war es so, dass ein paar zusätzliche Teile quasi jetzt noch unterwegs waren. Und zum Beispiel habe ich jetzt von Specialized noch eine andere Sattelstütze, wo ich dann ein bisschen weiter vorne sitzen kann. Die war zuerst noch nicht ausgeliefert. Das heißt, wir haben noch nicht alle nötigen Bestandteile gehabt, um die Sitzposition für mich halt ideal einzustellen. Deswegen jetzt ein zweiter Termin. Und weil das natürlich auch immer Zeit in Anspruch nimmt. Also das ist jetzt nicht in einer Stunde erledigt, sondern da kann man schon fast einen ganzen Tag einrechnen. Und wenn man halt erst am Abend dran ist, weil der Andreas natürlich auch viele andere Termine hat, dann geht sich das dann am Abend fast gar nicht aus.
Ohne jetzt zu viel zu verraten, du bist seit über 20 Jahren mit sehr, sehr vielen Jahreskilometern unterwegs. Bist da, wenn man jetzt so von den Fotos von der Seite drauf schaut, sitzt eigentlich eh ganz gut drauf am Radl. Hat es was Grobes geändert oder an kleinen Schrauben gedreht?
Na, eher an kleinen Schrauben. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie Probleme gehabt habe mit meiner Sitzposition. Es geht wirklich um ein bisschen noch Verbesserungen oder ein paar Optimierungen. Aber ich denke mal, wir werden das jetzt fertig machen und dann werde ich in einer der nächsten Wochen oder Folgen ein bisschen mehr drüber erzählen. Weil jetzt das finale Ergebnis kann ich jetzt in Wirklichkeit noch gar nicht beschreiben, was wir da dann schlussendlich wirklich alles umstellen. Jedenfalls, was bei mir zum Beispiel schon zu sehen war, ist, dass nicht beide Beine exakt symmetrisch sind. Also wir haben zum Beispiel die Pedalplatten links und rechts am Schuh ein bisschen einseitig jetzt eingestellt. Und ich habe zwar jetzt nie Knieschmerzen gehabt oder Fußsohlenprobleme oder ähnliches, aber trotzdem haben wir gesehen, dass nicht beide Beine bzw. beide Füße ganz identisch sind, ganz synchron sind. Deswegen da zum Beispiel eine kleine Änderung, was ich selbst niemals entdeckt hätte.
Ja, jetzt muss ich was Blödes sagen. Wie willst du das auch merken mit deinen abgenudelten Schuhplatten? Das richtet sich ja automatisch.
Ja, das ist ein gutes Argument. Ich habe jetzt übrigens auch neue bekommen. Mein Argument, dass das sicher noch ein paar Monate geht und ich werde vor dem Start zum TCR neue Schuhplatten einbauen, das Argument ist nicht akzeptiert worden, ich werde jetzt sofort neue Schuhplatten kriegt. Was wahrscheinlich besser so ist.
Feedback der Woche.
Und das passt aus mehreren Gründen exakt perfekt zur heutigen Folge. Und zwar hat uns die Martina geschrieben: Lieber Flo, lieber Christoph, ich war im Sommer schwanger, nicht mehr besonders mobil und hatte viel Zeit und habe ganz viele Podcasts gehört. Mit Begeisterung verfolgte ich eure Podcasts über das TCR. An einem Abend im September fuhren mein Partner und ich ins Krankenhaus. Ich bekam Wehen, aber noch sehr unregelmäßig. Deswegen schickte die Hebamme uns noch aufs Zimmer und meinte, wir sollen uns noch etwas Ruhe gönnen. dann liegst du im Krankenhaus, mitten in der Nacht, die Wehen kommen regelmäßig und du weißt nicht recht, was mit dir gerade passiert. Mein Freund meinte, wir könnten doch noch etwas Podcast hören, während wir dahin dösen. Am Donnerstag kommt ja immer der neue Sitzfleisch-Podcast raus. Also zwischen dahindösen, Wehen und Anspannung läuft der Podcast. Ich kann euch sagen, das sind echt heftige Schmerzen. Ihr erzählt in der Zwischenzeit über eure Fahrt über den Balkan. Viel mehr bekomme ich nicht mehr mit, aber als die Sprachnachricht von Flo abgespielt wird, bin ich wieder hellwach. Keiner hat so schwer wie ich, meinte er darin. Naja, ich muss schmunzeln. So eine Geburt ist schon auch eine heftige Sache. Aber natürlich nicht ganz so schwer, Flo, wie du. Liebe Grüße von Martina. Und der Sohnemann ist gut und gesund auf die Welt gekommen.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch dazu und alles Gute euch dreien. Und ja, endlich siegt's wer. Und kann es auch richtig beurteilen, wie schwer es wirklich gehabt haben. Aber ja, großartiges Feedback. Also manchmal schickst du mir ja vorher die Feedbacks. Dieses habe ich vorher nicht gekannt und ja, es überfordert mich auch ein bisschen.
Ja, es ist ja schon ein Zeitalt her und ich habe das ein bisschen aufgehalten. Ich habe mir damals schon gedacht, vielleicht passt einmal die Situation genau und ich glaube, heute war der richtige Tag dafür und ja. Ich habe aber noch etwas bekommen und das geht ein bisschen aufs andere Thema ein von unserem Smalltalk, nämlich auf meine Vortragstour.
Fail der Woche.
Hallo Straps, meine Lebensgefährtin und ich haben uns Karten für deinen Vortrag in der Bruckmühle in Bregarten besorgt. Als wir uns dann am Freitag auf den Weg gemacht haben, fiel uns jedoch auf halber Strecke beim Kontrollieren der Karten auf, dass diese auf den 5. Februar datiert waren, also auf Donnerstag. Wir waren aber am Freitag unterwegs. In deiner Insta-Story haben wir dann unsere leeren Plätze gesehen und realisiert, dass wir uns tatsächlich im Datum vertan haben. Lieber Niklas, es tut mir sehr, sehr leid. Wirklich, aber du hast dann selber gesagt, am 25. September in Linz im Posthof, also nicht weit entfernt, da habe ich auch wieder einen Vortrag und vielleicht sehen wir uns dort, das würde mich sehr, sehr freuen. Ich meine, hättet ihr ja nur noch Graz kommen können, das wäre sie vielleicht noch ausgegangen an dem Abend. In Flo sein Platz wäre zum Beispiel frei, hätte ich gerne eingeladen.
Werbung. Die Australian Open sind gerade zu Ende gegangen. Straps, du hast wahrscheinlich jedes einzelne Spiel geschaut, während du auf der Rolle gesessen bist und geradelt bist.
Nein, es war viel komplizierter. Ich habe ja Deutschland-Tour gehabt, ich war viel unterwegs und in irgendwelchen Hotels jede Nacht und teilweise vom Auto, von den mobilen Daten. Aber das Gute ist ja, es gibt ja immer wieder Länder, wo es ganz legale, kostenlose Angebote gibt, das zu schauen. Und da muss man sie nur im richtigen Land sozusagen einloggen. Und das geht halt perfekt mit NordVPN. Aber Flo, was machst du jetzt da? Du bist ja nicht so der Tennis-Fan.
Aber dafür bin ich natürlich schon komplett gehypt auf die Olympischen Spiele. Und auch dafür werde ich meinen NordVPN nutzen, damit ich auch die obskureren Sachen, die man jetzt im normalen Live-TV nicht findet, auch streamen kann. Aber NordVPN kann man nicht nur zum Streamen von irgendwelchen Sportereignissen nutzen. Du hast vorher angesprochen, du warst mit mobilen Daten unterwegs oder du warst in irgendwelchen WLANs, die du nicht verifizieren konntest. Auch dafür nutze ich immer NordVPN, um einfach meine Daten zu schützen, weil ich eben nicht weiß, wie vertrauenswürdig die WLANs sind.
Also NordVPN kann natürlich noch viel mehr, also die privaten Daten wie zum Beispiel Bankdaten oder Passwörter und die Online-Identität schützen. Es hat auch einen Bedrohungsschutz, zum Beispiel vor Viren, Malware oder Phishing-Seiten und das Ganze ungefähr zum Preis von einer Tasse Kaffee oder, wie wir lieber sagen, einem Espresso pro Monat.
Ja, und dafür kann man NordVPN auf bis zu 10 Geräten nutzen. Unser exklusives NordVPN-Angebot gibt's unter nordvpn.com/ Sitzfleisch. Da kann man das jetzt das Ganze risikofrei für 30 Tage mit Geld-Zurück-Garantie testen. Und wenn man über nordvpn.com/sitzfleisch ein 2-Jahres-Abo abschließt, bekommt man 4 Monate obendrauf.
Werbung Ende.
Ja, bei mir seit 2 Wochen weiß ich nicht, welcher Wochentag ist. Letzte Woche bin ich mit der Sabine mit dem Taxi gefahren und die Sabine sagt so zum Taxler, ganz schön viel Verkehr für Samstag. Es war Donnerstag, aber hat uns der Taxler dann darüber aufgeklärt.
Jetzt verstehe ich, vielleicht wolltest du jetzt mal in Vorantrag kommen und du hast einfach nur den Tag falsch erwischt.
Ganz genau.
Wahrscheinlich. Wollen wir jetzt schlussendlich doch ein bisschen über Radlfahren reden und über das Thema, was wir uns für heute überlegt haben?
Sehr gern. Vorher, jetzt habe ich eigentlich gewartet auf den Fail der Woche, den hast du mir im Off erzählt, aber vielleicht wolltest du da nicht deinen Radsponsor schlecht machen.
Nein, das ein Fail der Woche passt gut, vielleicht nächste Woche, dass ich die aktuelle Geschichte nochmal auspacke.
Ja, also bleibt dran für den Fail der Woche, nächste Woche.
Also wir haben uns für die heutige Folge im Prinzip ein Thema überlegt und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das heute noch unterbringen. Jetzt haben wir schon 20 Minuten mit Neuigkeiten und aktuellen und Smalltalk verbracht und wir haben noch das Atlas Mountain Race und das Race Around Rwanda, das jetzt gerade über die Bühne gegangen sind, beziehungsweise Atlas Mountain Race ist noch im Laufen. Eigentlich wollte man über das Thema Extremsport reden, weil man hört es halt gar nicht mehr oft. Es war vor einigen Jahren eigentlich so die Standardbezeichnung, wenn jemand lange Strecken mit dem Rad bewältigt oder an Langstreckenrennen teilnimmt, hat man sich Extremsportler, Extremradsportlerin genannt. Und der Begriff ist ein bisschen inflationär geworden. Und ich habe immer gesagt, ich mag den Begriff absolut nicht gern, weil extrem steht für was krankhaft Übertriebenes und wirkt eigentlich ein bisschen negativ. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt das Wort Ultracycling gibt.
Ja, ich finde, das beschreibt es auch viel besser. Es ist irgendwie so, also du sagst ein paar Jahre, aber ab einem gewissen Alter verschwimmt es ja. Es ist schon, ich würde schon sagen, eher mehr 15 Jahre her, als das so das erste Mal so einen großen Hype oder als das viel mehr verbreitet war, der Begriff Extremradfahren, Extremsport. Und ein bisschen so zweischneidig bei mir der Blick drauf, es ist einerseits so ein bisschen eine Fremdzuschreibung gewesen von Leuten, die komplett das Thema nicht verstanden haben, ja, wenig Berührungspunkte dazu gehabt habe und denen das einfach extrem vorgekommen ist. Aber auch, wir wissen es, wie hart es ist, mit dem Sport Geld zu verdienen oder sich den Sport überhaupt finanzieren zu können, auch so ein bisschen eine Marketingbezeichnung, eine Selbstbezeichnung gewesen. Und irgendwie so aus dieser Schnittmenge ist es dann dazu gekommen, dass das viel mehr verbreitet war, viel öfter verwendet wurde, als uns jetzt im Nachhinein wahrscheinlich ja lieb ist. Das ist so, glaube ich, ein bisschen das Thema.
Das hast super beschrieben, ja, und ich muss auch gestehen, auf meiner Webseite, die wahrscheinlich jetzt nicht mehr so eine Bedeutung hat wie früher, weil jetzt sind einfach die sozialen Medien immer wichtiger geworden, aber da steht ganz oben auch noch Extremsportler Christoph Strasser und ich muss ehrlich sagen, das gefällt mir gar nicht gut, nur ich weiß nicht, wie im Backend von der Webseite, wo ich das umprogrammieren muss, diese Meta-Begriffe, da fehlt mir einfach das technische Know-how, dass ich da im richtigen Quellcode irgendwas ändere oder an der richtigen Stelle im Quellcode was ändere. Deswegen steht es nur dort nicht, weil ich die Bezeichnung super finde. Aber es war schon immer so, dass ich mir gedacht habe, irgendjemand macht Ironman Langstrecke oder fährt 12 Stunden Radrennen und dann heißt es ja, ich bin Extremsportler. Das habe ich immer sehr lustig gefunden, weil warum sich selbst gewaltsam so bezeichnen? Ja, Extremsport oder Extrem ist quasi per Definition etwas Ungesundes und maßlos Übertriebenes. Und ich denke, dass den Sport, den wir so gern ausüben, dass der ungesund ist, möchte ich nicht behaupten. Natürlich ist der Wettkampf an sich nicht gesundheitsfördernd, aber das ist eine Ausnahmesituation ein- bis zweimal im Jahr. Grundsätzlich ist regelmäßiges Training, gesunde Ernährung absolut nicht ungesund. Auch nicht, wenn man mehr Stunden trainiert.
Ja, sehe ich auch so. Und wenn man es jetzt auch anschaut, wie lange du den Sport schon machst, wie wenig vergleichsweise passiert und was passiert, was die Gründe dafür sind. Und das ist dann nicht auf die langen Distanzen in den seltensten Fällen zurückzuführen, sondern in den allermeisten Fällen ist ein Auto involviert oder es ist ein unglücklicher Sturz mit dem Fahrrad, der auch auf 3 Kilometern am Weg in die Arbeit passieren kann.
Ich habe zum Beispiel wenig Stürze gehabt bisher in Relation zu den zurückgelegten Kilometern, aber meistens waren die Stürze eher im Alltagsverkehr in der Stadt, irgendwie am Weg durch den Park oder so, wo man sich nicht konzentriert, wo man nicht wirklich hundertprozentig den Fokus hat, wenn es um etwas geht, also sei es jetzt bei einem Rennen oder bei einer Trainingsausfahrt, habe ich zumindest immer einen besseren Fokus beim gemütlichen Radeln durch die Stadt. Kann es vielleicht auch passieren, dass man irgendwie unachtsam ist oder so. Und da würde ich auch nicht sagen, dass das jetzt extrem ist, mit einem alten Rennradl durch den Park zu fahren. Oft einmal wurde ja behauptet, dass man, wenn man den Sport so, ja, sagen wir mal, unter Anführungszeichen jetzt extrem betreibt, dass man das Risiko sucht oder dass man den Adrenalinkick braucht, dass man Grenzen überschreiten will, dass man vielleicht irgendwie einen persönlichen Geltungsdrang hat oder anderen Leuten was beweisen will, kann man, glaube ich, alles relativ gut entkräften, oder?
Ja, ich kann jetzt natürlich nicht für andere sprechen, aber die allermeisten oder ich sag alle Sportler, Sportlerinnen, die ich kenne, machen das nicht für andere. Also das ist auch, also wenn man drüber nachdenkt, was da alles involviert ist, wie viel Investment das braucht, zeitlich, finanziell, im Training, dann braucht man dafür einfach eine intrinsische Motivation. Das kann man sich nicht erarbeiten, um es für andere zu machen, um es für Social Media zu machen. Also dafür ist der Aufwand viel, viel zu groß und die Anerkennung unter Anführungszeichen, die man von außen bekommt, viel, viel zu gering. Also das sehe ich gar nicht.
Und das Thema Adrenalinkick, Suchen von Risiko?
Also wenn ich ans Ram denke, 12 Stunden durch Kansas fahren mit einer 90-Grad-Kurve. Ich weiß nicht, wie viel Adrenalin da ausgeschüttet wird.
Ich weiß nicht, wie viel du im Betreuerauto ausgeschüttet hast. Bei mir war es relativ überschaubar, der Adrenalinkick.
Also einmal haben wir Adrenalin ausgeschüttet in Kansas, und zwar, wie wir uns 3 Stunden auf eine Abzweigung vorbereitet haben. Die einzige auf der ganzen Seite im Roadbook, und wie wir die dann versemmelt haben. Da hat man Adrenalin ausgeschüttet, wie wir nach ein paar Kilometer draufgekommen sind, die ins Auto einpackt haben und wieder zurück zur Abzweigung gefahren sind. Da war der Puls kurz höher.
Ja, ich glaube auch, dass jetzt in Wirklichkeit bei dieser Fragestellung oder bei dem Thema ganz oft halt viele ganz unterschiedliche Sportarten in eine Schublade gesteckt werden, weil, wenn wir jetzt wieder unter Anführungszeichen das Wort Extremsport uns anschauen, was ist da noch alles dabei? Du bist dabei Fallschirmspringen, du bist dabei vielleicht Free-Solo-Klettern, du bist, weiß ich nicht, mit Skateboards oder mit Rollerskates einen Bergpass mit 100 km/h bergab zu fahren. Da sind solche Dinge alle dabei, und da ist natürlich, ich würde jetzt da nicht für andere reden, weil ich kann mich da nicht hineinversetzen, aber das ist natürlich vielleicht ein anderer Hintergrund da, als wenn man sehr, sehr lange Strecken mit dem Rad relativ langsam und relativ langweilig zurücklegt. Das ist halt absolut damit nicht vergleichbar.
Ja, ich finde auch, für die Sportarten das Wort Extremsport nicht das Richtige, weil das halt nicht auf die Definition von extrem, die du vorher gesagt hast, einfach nicht zutrifft, meiner Meinung nach. Es ist schon vielleicht eine Spur gefährlicher als Radfahren. Der Anteil, den man sich holt über den Adrenalinkick, ist wahrscheinlich größer, aber extrem unter deiner oder unter unserer Definition ist es auch nicht. Also es gibt das Wort Action Sports dafür, das trifft es vielleicht eher, aber dann sieht man schon, da fällt Weitradfahren jedenfalls nicht drunter. Das ist kein Action-Sport.
Na, und immer wenn man Bücher liest oder wenn man sich mit sowas beschäftigt, merkt man sich, dass genau solche Aktionen, die dann halt irgendwo als Video auftauchen oder als Highlight-Clip, die schauen super spektakulär und super gefährlich aus, sind sie natürlich auch zu einem gewissen Grad, aber die Menschen, die das machen, sind so extrem gut vorbereitet und machen das nicht aus Jux und Tollerei unvorbereitet, damit es maximal gefährlich ist, sondern obwohl es gefährlich ist, oder genau deswegen sind sie so top vorbereitet, um die Gefahr halt wieder zu minimieren. Und ich glaube, das ist ja das, warum wir fürs Radfahren so viel trainieren und uns gut vorbereiten, damit man unterwegs so wenig wie möglich Risiko eingeht, gesundheitlich, und damit man so gut wie möglich vorbereitet ist. Das heißt, man sieht dann oft, wenn ich an so diverse Fernsehberichte denke oder so dramatische Highlight-Videos, man sieht dann natürlich oft die ganz argen Szenen. Irgendjemandem geht es ganz schlecht, irgendjemand hat gerade wüden Schlafentzug und Probleme und einen Hitzeschlag und was auch immer. Aber das sind halt dann die ausgewählten dramatischen Szenen. Und in Wirklichkeit, und das ist zum Beispiel das, was ich bei meinen Vorträgen halt ganz oft sage, sind die positiven Erlebnisse und die schönen Erfahrungen einfach deutlich mehr als die unangenehmen. Deswegen machen wir den Sport so gern und machen ihn auch immer wieder, weil sonst, wenn du sagst, das war ein Horrortrip und eine absolute schlimme Erfahrung, dann würdest du, nachdem du einmal so ein langes Ultracycling-Rennen gefahren bist, das kein zweites Mal mehr tun.
Und man darf eins nicht vergessen, also gerade diese ganz extremen, jetzt habe ich es selber gesagt, diese ganz argen Videos vom ganz argen Schlafentzug, die kommen ja zum großen Teil, also ich kenne es fast nur vom Ram, und beim Ram ist immer ein Betreuerauto 5 Meter hinterm Fahrradfahrer, hinter der Fahrradfahrerin. Die bewegen sich nie außerhalb des Scheinwerferlichts des Pacecars, und da kann man dann schon einmal deutlich weniger schlafen. Und der Nachteil bei den Unsupported Ultrarennen ist, man hat nicht so eine lückenlose Medienarbeit. Aber wir können jetzt beide aus eigener Erfahrung sagen, so einen Schlafentzug, wie man sie von diesen Videos vom Ram kennt, gibt's bei Ultrarennen, aber bei unsupported Ultrarennen einfach nicht. Das heißt, man kann nicht von diesen Videos, die man vom Ram kennt, darauf schließen, dass es bei unsupported Rennen genauso abläuft. So einen Schlafentzug gibt's da einfach nicht.
Ja, zumindest den darf es nicht geben, weil dann wird es nämlich wirklich zu gefährlich. Das heißt, jeder, der das ernsthaft betreibt und nicht nur das vielleicht unterschätzt oder so, wird es verstehen, dass das einfach ganz eine schmale Gratwanderung ist, wenn man zu wenig schläft bei unsupported Rennen. Und damit kann man eigentlich eh elegant die Brücke schlagen zum Unterthema,
Also ich wollte jetzt sagen, Schlafen. Das ist okay, ich würde sagen, das ist jetzt die perfekte Brücke zum Atlas Mountain Race, weil
ja, genau.
Victor Bosoni es wieder einmal gezeigt hat, wer mehr schlaft und schneller am Radl fährt, am Ende gewinnen wird, vor allem wenn man so schnell fährt wie der Victor.
Ja, und nur eins, weil ich mir es noch aufgeschrieben habe, und das habe ich sicher schon vor wahrscheinlich einigen Jahren ganz am Anfang von unserem Podcast einmal zitiert. Der Michael Nussbaumer, Veranstalter und Organisator des Race Around Austria, hat in einem Interview gesagt, dass ihm Intensität in dem Buch steht, das der David Misch geschrieben hat, der da mit 18 verschiedenen Extremsportlerinnen geredet hat über ihre Beweggründe, über ihre Motivation. Und hat der Michi Nussbaumer gesagt, für ihn, also ich habe es jetzt nur mehr sinngemäß im Kopf, man kann es aber dort nachlesen, es ist keine Heldentat, wenn man schlecht vorbereitet ist und dann über sein Limit gehen muss. Und das gefällt mir immer wieder, weil das ist eben genau dieser Mythos, du gehst über deine Grenzen, du verschiebst deine Grenzen, du holst mehr aus deinem Körper raus, als eigentlich geht. Du schaffst scheinbar Unmögliches, aber in Wirklichkeit ist es so, du musst nur dann über deine Grenzen gehen, wenn du schlecht vorbereitet bist. Wenn du gut vorbereitet bist und mit einer guten Strategie fährst, dann schläfst du genug, also jetzt nicht übermäßig viel, aber ausreichend, kannst schnell genug Radfahren, bist gut verpflegt und dann kannst du zum Beispiel ein Race Around Austria finishen in der Karenzzeit, du kannst vielleicht auch das Atlas Mountain Race gewinnen, so wie jetzt der Victor Bosoni, weil der offensichtlich auch wieder seine Probleme gehabt hat, so wie die meisten, aber es am besten gemanagt hat und vor allem mehr geschlafen hat wie alle anderen.
Werbung. Das beste Training der Welt hilft dir nichts, wenn du dich nicht gut erholst, wenn dein Recovery schlecht ist.
Und die beste Erholung findet im Schlaf statt, beziehungsweise Schlaf ist die beste Erholung.
Wie kann man den Schlaf optimieren? Wie kann man das Beste aus dem Schlaf rausholen, um maximal regeneriert ins nächste Training oder in den nächsten Tag zu starten?
Ich ganz klar mit dem Recovery Pillow von Blackroll. Und zwar, was mir extrem taugt, ist, man kann in jeder Position schlafen. Also es ist für jede Schlafposition geeignet. Ich bin ja Seitenschläfer, ich weiß nicht, wie ist das bei dir?
Rückenschläfer, wenn ich alleine bin. Sonst darf ich nicht, weil am Rücken schnarche ich ziemlich laut. Und ja, deswegen benutze ich den Recovery Pillow auch zu Hause, weil wenn ich mich vom Rücken auf die Seite drehe, kann ich weiterhin das gleiche Kissen benutzen.
Was mir extrem taugt, dass es nicht zu groß ist, sprich, man kann diesen Polster gut mitnehmen, ihn einpacken, wenn man unterwegs ist, wenn man auf Reisen ist, wenn man in ein Trainingslager fährt, sehr gut zu transportieren.
Wenn man sich zum Beispiel von einer Lebensmittelvergiftung nach einer Pizza Frutti di Mare erholen muss, dann kann man das auch sehr gut am Recovery Pillow, das habe ich.
Die Frutti di Mare Pizza, die war nicht made in Germany, oder?
Nein, die war nicht made in Germany. Made in Germany ist aber dafür der Recovery Pillow.
Und das findet man natürlich nochmal besonders gut.
Wenn du dir deinen Recovery Pillow checken möchtest für dein nächstes Trainingslager, für deine nächste Lebensmittelvergiftung oder einfach um dein Training abzugraden und für deinen erholsamen Schlaf, dann kannst du mit unserem Code
Sitzfleisch10
unter www.blackroll.com im deutschen oder im Schweizer Onlineshop 10% auf alle nicht reduzierten Artikel bekommen.
Also nicht vergessen, blackroll.com und den Code Sitzfleisch10 für 10% Rabatt.
Werbung Ende.
Genau, aber zum Atlas Mountain Race, eigentlich würde man es irgendwie anders, würde man eigentlich vorher drüber reden, aber egal. Es war unglaublich spannend zum Dot-Watchen. Sebastian Trimborn, erst vor kurzem bei uns, hat, nennen wir es einmal, eine Talentprobe abgeliefert, also nach dem, was er uns erzählt hat vom Hellenic Mountain Race, hat er sehr, sehr stark gestartet, vielleicht ein bisschen zu stark gestartet, aber hat sich ordentlich gematcht mit dem Victor. Aber dann ist er doch...
War teilweise in Führung.
Ja.
Sebastian Trimborn war teilweise in Führung. Ich hoffe, er nimmt es dir jetzt nicht übel, dass du es als Talentprobe bezeichnet hast, aber ich habe mir echt schon gedacht, hey, ich weiß, wie gut er fahren kann und er hat dazugelernt. Und er ist da jetzt vorne. Ich habe mir schon gedacht, er kann zumindest am Podium stehen, vielleicht sogar gewinnen, aber was ich aus seinen Stories gesehen habe, hat er dann Atemprobleme gekriegt. Also das habe ich beim Atlas Mountain Race auch die letzten Jahre schon immer wieder beobachtet, dass es da immer wieder das Thema gegeben hat mit Kurzatmigkeit, mit Atemnot. Ob es die Höhe oder die trockene Luft ist oder die brutalen Temperaturen, 30 Grad tagsüber, an die 0 Grad in der Nacht, den ersten Tag hat es irgendwie durchgeregnet, da hat es Überflutungen gegeben. Das ist natürlich auch von den, von den Bedingungen her ein Wahnsinn und es kann sich natürlich auch auf die Lunge schlagen. Das heißt, Atemprobleme gibt es beim Atlas Mountain Race regelmäßig und der Sebastian hat es trotzdem ins Ziel geschafft auf Platz 6. Ja, und ich weiß nicht, hast du die Ergebnisliste ganz durchgeschaut? Ist da noch jemand aufgefallen?
Ich habe sie mir schon angeschaut, ich habe ein paar bekannte Namen und Gesichter gelesen, aber wenn meinst du jetzt speziell?
Ich meine speziell den Juan Antonio Fletcher, Tour de France-Etappensieger und mehrmals am Podium bei der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix, ehemaliger Profi und jetzt scheinbar eine neue Leidenschaft entdeckt oder das Radfahren wiederentdeckt. Er ist auf Platz 14 ins Ziel gekommen in einem Paket. Also die Siegerzeit von Victor Passoni war 4 Tage 1 Stunden. Er hat sie immer wieder abwechselt mit Ole Bjørn Smisetiel, einem Mann aus Norwegen, der war 2 Stunden dahinter. Und dann ungefähr einen Tag dahinter ein Dreierpaket, wo auch der Juan Antonio Fletcher dabei war und die schnellste non-binäre Person, Anna Richter, nämlich mit 5 Tagen und 1 Stunde. Und da dürfte es einen ziemlichen Zielsprint geben haben. Da waren nämlich 3 Leute innerhalb von einer Viertelstunde.
Sehr cool, ja. Und auch ein paar bekannte Namen jetzt. Grüße gehen raus an den Marius, mit dem bin ich das Race Around Rwanda gefahren. Und natürlich den Sebastian, der mit das Unknown Race organisiert, der auch noch unterwegs ist.
Ja, der ist unterwegs in einem Zwarer-Team und der Fritz Meinecke ist auch unterwegs. Und die Cynthia Carlsen wird wahrscheinlich die schnellste Frau werden. Jetzt, wo wir aufnehmen, ist sie nur mehr ein paar Kilometer vom Ziel entfernt. Und wenn die Folge online geht, wird sie wahrscheinlich mit einer grandiosen Leistung im Ziel angekommen sein. Ja, Atlas Mountain Race. Wahnsinn, das mitzuverfolgen, oder? Wie geht's dir dabei? Denkst du nur, hey, es ist irre und ich bin froh, dass ich mir das nicht antun muss? Oder denkst du im Hinterköpfchen vielleicht einmal schon eine coole
Sache? Ja, also jetzt natürlich in meiner persönlichen Lage aktuell kein Thema, aber ich war ja letztes Jahr im Februar in Marokko kurz vor dem Atlas Mountain Race und ich habe danach auf meine Heatmap geschaut und habe ja jetzt auf meine Heatmap geschaut. Also ich habe da in meinem Trainingslager in Marokko einige Kilometer der Strecke bin ich gefahren mit dem Gravelbike und also wenn man dann aus dem Atlas selber draußen ist und durch die niederen Gegenden und der Küste entlang in Marokko unterwegs ist, ist es schon sehr, sehr, sehr reizvoll. Aber mit dem Sauwetter heuer und dem Sauwetter von vor 3 Jahren natürlich weniger reizvoll. Also wenn es da wirklich die ersten 24 Stunden bei 0, minus 1, 1 Grad durchregnet, in der Höhe Schnee, Eis, ja, muss ich nicht und dann 2 Tage später 30 Grad. Aber irgendwo schon ein sehr, sehr cooles Rennen, muss man sagen. Also hat zu Recht diesen Status, den es hat.
Mir glauben das die Leute oft nicht, wenn ich sage, ich werde es sicher nicht fahren und ich werde Silk Road Mountain Race sicher nie fahren. Dann heißt es immer, ja, aber du hast ja früher gesagt, du wirst das Transcontinental, wirst auch nie fahren. Aber es ist ein großer Unterschied. Das Transcontinental ist zumindest zu 98% auf der Straße. Und das ist halt für mich der Faktor. Und ich bin ja gespannt, wie der Fritz Meinecke dann einmal drüber erzählen wird, weil er in unserer gemeinsamen Episode gesagt hat, er weiß noch nicht, ob er es geil finden wird. Weil du halt so durchgerüttelt wirst und nicht wirklich so ins Fahren kommst und nicht diese Leichtigkeit hast wie auf der Straße, du rollst nicht dahin. Es ist halt jede Pedalumdrehung irgendwie ein Kampf mit dem Gelände. Und immer so sagen, als Zuschauer, ich bewundere das, ich find's spannend, aber ich find's halt irgendwie teilweise fast wie so eine Expedition, wie eine Alpenüberquerung oder eine halt Gebirgsüberquerung, wo du halt das Radl auch mit dabei hast, aber wo halt nicht nur das Radl vorne im Vordergrund steht, sondern halt das Rad zu tragen und halt ein Gebirge zu überqueren und zwischendurch Radfahren und zwischendurch gehen. Und es ist halt eine unglaublich faszinierende Sache, aber das Gefühl, ein Radrennen zu fahren, ich glaube, das wird bei mir da nicht aufkommen.
ja, mich lacht es ein bisschen an. schauen wir mal, ob das jemals passieren wird. Aber sag niemals nie, sag ich dazu.
Ja, so wie du jetzt vielleicht die nächsten Wochen, Monate oder Jahre geplant hast, wird's vielleicht in mittelfristiger Zeit schwierig werden, aber ich hoffe, ja, du wirst dann die Liebe zum Radfahren ja bei dir behalten.
Das hoffe ich auch.
Übrigens, ja. Diana Kesenheimer fährt jetzt eins ihrer nächsten Rennen, hat sie gesagt, mit ihrem Papa im Zweierteam.
Mhm.
Das heißt, wenn du lang genug wartest und deine Tochter dann einmal absolut in Topform ist und du immer noch rüstig, man kann es auch so angehen.
Ja, aber ich sage mal so, in 18 Jahren bin ich schon sehr, sehr alt und ich möchte natürlich sie zu nichts zwingen und ihr auch nichts aufzwingen und sie soll selbst entscheiden. Und wenn sie Radfahren möchte, gerne, wenn sie nicht Radfahren möchte, dann auch sehr, sehr gerne.
Race Around Rwanda, da musst du ein bisschen mehr dazu erzählen. Du bist da der Experte, der Erprobte.
Ja, also habe ich wieder beobachtet, wieder richtig cooles Rennen. Und weil du vorher gesagt hast, Juan Antonio Fletcher, sage ich jetzt Laurens den Damm. Der war beim Race Around Rwanda am Start. Und auch, können wir es Comeback nennen, der Ulrich Bartholmös war wieder am Start im Zweierteam mit Matt. Und der Matt ist beim Across Andes Zweiter geworden. Mit dem habe ich dann im Ziel recht lang geredet und das war derjenige, den seine über 60-jährige Mutter in Koheike abgeholt hat oder getroffen hat, die hat im Ziel auf ihn gewartet, weil wir vorher von rüstig gesprochen haben. Und die sind dann gemeinsam von Koheike nach Feuerland gefahren, Bikepackend, im Matching, im Partner-Outfit, im gleichen Trikot. Das war sehr, sehr süß, sehr herzzerreißend und genau, und der ist gemeinsam im Zweierteam mit dem Ulrich das Race Around Rwanda gefahren. Der Ulrich hatte da eine Rechnung offen gehabt. Der hat ja bei der Teilnahme, wo ich auch mitgefahren bin, ein Did Not Finish stehen und ist jetzt gemeinsam im Zweierteam, haben sie den dritten Platz belegt.
Es war der zweite Platz insgesamt.
Dann war es der zweite Platz.
Ja, und das ist ja was sehr, sehr Außergewöhnliches, dass Paare in der Gesamtwertung ganz vorn mit dabei sind. Das ist ja wirklich selten, weil meistens, wenn man jetzt sich nicht, oder wenn man das vielleicht noch nie erlebt hat, ich habe es noch nie erlebt, du hast es auch noch nie erlebt, aber man glaubt halt irgendwie als Außenstehender, du hast irgendwie kombiniert deine Stärken und du kannst quasi von den Vorteilen beide, die da mitmachen, nutzen die Vorteile, man ist schneller, man hat Windschatten, man kann sich ein bisschen Ausrüstung teilen, aber jeder, der das bisher gemacht hat, sagt, dass du eigentlich in Wirklichkeit mehr die Nachteile miteinander kombinierst. Du hast doppelt so viel Durchhängerphasen, du hast doppelt so viel WC-Pausen, doppelt so viel vielleicht Defekte und deswegen ist es meistens so, dass die Solos deutlich schneller sind als die Paare.
Genau, das ist eins der Dinge, die mich im Unsupported immer noch überraschen. Also selbst wenn nach der Papierform zwei sehr, sehr starke gemeinsam ein Team bilden, sind sie selten ganz, ganz vorne. Also das erlebt man immer wieder. Und ja, die zwei haben es jetzt geschafft in Rwanda. Wir wollen natürlich nicht unerwähnt lassen die schnellste Dame, die Hannah Gazi Idrissi, die schon bei uns im Podcast war, auch in einer phänomenalen Zeit. Die, wenn man so ihr Instagram verfolgt hat, so vielleicht ein bisschen zwiegespalten war. Also einerseits Rwanda sehr schön empfunden hat und ein bisschen genossen hat, aber auch das ein oder andere unangenehme Erlebnis gehabt hat. Da möchte ich vielleicht dran erinnern, dass, also an die Folgen, die ich gemacht habe übers Race Around Rwanda und auch die Folge mit der Lisa Pfeiffer. Also ich habe nur Gutes über Ruanda zu berichten. Das war echt eine super Erfahrung. Es war ein super Land. Es war echt cool. Die Leute waren unglaublich. Und ja, es hat echt einen großen Platz in meinem Herzen. Es ist ein super cooles Rennen. Und ja, aber muss man auch dazu sagen, dass es, glaube ich, für eine Frau alleine in jedem Land der Welt ungute Begegnungen geben kann.
Ja, wir haben ja mit dir mehrere Folgen aufgenommen zum Race Around Rwanda, wie du dort gefahren bist, und ja, vielleicht nochmal ein Hörtipp für Leute, die uns erst seit kürzerer Zeit zuhören. Und weil du gesagt hast, natürlich auch Glückwunsch von mir, ganz klar, auch an die Hanna und natürlich an Ulrich. Ob der Ulrich jetzt das als Comeback bezeichnet, glaube ich gar nicht. Ich hab ihm auch geschrieben und da liebe Grüße ausgerichtet von dir. Und es war bei ihm jetzt einfach so, dass er auf seinen sozialen Medien, auf seinen Kanälen recht wenig berichtet hat über das, was er die letzte Zeit so getrieben hat. Er hat sehr viel beruflich jetzt zu tun. Und ich kann mich erinnern, er hat immer wieder mal sowas gepostet wie "Talk less, do more". Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Also nicht nur immer posten und zeigen, wie schön und super alles ist, sondern ja, er hat jetzt Taten folgen lassen, aber vielleicht weniger drüber berichtet, wie er es schon mal früher gemacht hat. Und das finde ich eigentlich eine gute Sache. Ja.
Man kann ihm jedenfalls nicht absprechen, dass er weiterhin in Topform ist und auch, wenn man auf Strava ein bisschen schaut, regelmäßig um 5 Uhr in der Früh unterwegs.
Wird sich das bei dir jetzt dann auch so einstellen, wenn sich dein Biorhythmus vielleicht ändert oder geändert wird?
Ich habe keine Ahnung. Es ist alles noch so frisch. Es verändert sich ja ständig alles. Wir müssen schauen, wie sie das einspielt, wie viel kann ich trainieren, wie viel möchte ich überhaupt trainieren, wie möchte ich das überhaupt, die Prioritäten setzen. Das werden wir sehen. Ich werde natürlich weiterhin versuchen, Radl zu fahren, so viel wie es geht, aber schauen wir mal. Ich glaube eher nicht, dass ich um 5 Uhr in der Früh am Radl sitzen werde. Also das eher nicht. Da lieber früher zum Arbeiten anfangen und dafür früher heimgehen und dann am Nachmittag, wenn es geht.
Aber jetzt haben wir nochmal eine perfekte Überleitung für ein ganz kleines Thema. Vielleicht machen wir da nochmal eine eigene Folge dazu. Und zwar Schlafpausen. Wir haben vorher drüber geredet, wie extrem ist Ultracycling und wie extrem ist es vielleicht, ein kleines Baby jetzt zu haben, wenn es ums Thema Schlafen geht. Und da gibt's zum Beispiel das North Cape 4000, wo es nicht erlaubt ist, früher als die vorgegebene Zeit anzukommen, weil man nämlich aus Veranstaltersicht das deswegen ein bisschen regulieren möchte, dass die Leute nicht zu wenig schlafen, dass keine Verlockung besteht, in den Schlafentzug zu kommen, zu wenig zu schlafen, zu schnell zu fahren, sich zu wenig pausen zu können. Aus Sicherheitsgründen gibst du quasi diese Mindestzeit, die man brauchen muss. Und immer wieder gibt es Diskussionen, ob das nicht sinnvoll wäre, verpflichtende Schlafpausen zu verordnen. Und da hat es eben jetzt wieder mal ein paar Online-Artikel gegeben mit ein paar prominenten Stimmen dazu, wo das diskutiert worden ist. Wie ist eigentlich unsere Meinung dazu?
Meine ist ganz klar, nein, ich möchte das nicht. Ich würde mich auch, glaube ich, nicht beim Rennen anmelden, wo das so ist. Ich finde, es hat Platz in der Szene. Wenn ein Veranstalter, eine Veranstalterin das gerne hätte, kann sie das machen. Aber für mich ist es nicht. Also ich sehe da einfach lauter mündige Erwachsene. Ich glaube, es gibt kein Rennen, wo man unter 18 teilnehmen darf. Und auch sollte, sage ich auch ganz ehrlich dazu. Ich sehe da lauter mündige Erwachsene, die selbst Entscheidungen treffen, die wissen, was sie tun im besten Fall und ihr Risiko selbst gut kalkulieren und einschätzen können. Und das Schlafmanagement gehört meiner Meinung nach dazu, zu so einem Rennen. Vor allem, wenn man es als Rennen fährt. Und der Victor Bosone beweist es uns jetzt zum zweiten Mal. oder zum dritten Mal, dass nur mit wenig Schlaf das kein Erfolgsrezept ist. Dass wenn man viel schlaft und sehr, sehr schnell am Rad sitzt, man genauso gewinnen kann.
Ja, beim Victor sieht man das immer wieder. Er war beim Transcontinental Race voriges Jahr nicht in Führung von Anfang an und er war jetzt beim Atlas Mountain Race nicht in Führung. Es stimmt am Tracker die angegebene Zeit sicher nicht, weil da steht immer die Ruhezeit und die Pausenzeit. Aber wenn der Tracker halt schlechten Empfang hat oder wenn du zwar im Prinzip gerade Pause machst und irgendwo vielleicht schläfst, aber der Tracker bewegt sich ein paar Zentimeter, weil halt das Signal schlecht ist, dann wird das jetzt nicht als Pausenzeit gezählt. Das heißt, man kann sich nicht auf diese automatisch berechnete Zeit verlassen. Aber ich habe zum Beispiel regelmäßig wirklich aufs Tracking geschaut und ich habe einfach gesehen, der ist halt teilweise schon um 10 am Abend gestanden und hat sich nicht mehr bewegt. Und er war in der letzten Nacht noch auf Platz 2 und der Norweger ist mit sehr wenig Schlaf durchgefahren, der ist die vorletzte Nacht mehr oder weniger ohne Schlafpause durchgefahren, war dann recht weit in Führung und am Ende hat ihn der ausgeschlafene Victor quasi überholt und war dann mit knapp 2 Stunden vor ihm im Ziel. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Strategie und das zeigt sie immer wieder. Und ich habe auch noch 2 Punkte, die ich dazu sagen möchte. Es hat 2006 beim Race Across America sogar, also wirklich 7 Jahre, bevor es das erste Transcontinental Race überhaupt gegeben hat, hat es dort das Thema auch schon gegeben. Es hat 2006 als Versuch gegeben, die Enduro Division und die Traditional Division. Und bei der Enduro Division hast du müssen bei den insgesamt 55 Time Stations in Summe 40 Stunden stehen. Das heißt, du hast bei der Time Station quasi eingecheckt und nach einer gewissen Zeit wieder ausgecheckt und in Summe hast du müssen 40 Stunden Stehzeit nachweisen. Da waren Pausen, die du quasi irgendwo zwischen den Time Stations machst, waren du nicht mitgerechnet, nur wenn du direkt an der Time Station pausierst. Das ist einmal gemacht worden, das hat sich nicht durchgesetzt, das wurde nicht wirklich angenommen, es gab negatives Feedback und es hat danach wieder quasi nur mehr die klassische Traditional Division gegeben. Und ich denke auch, so wie du sagst, da sehe ich uns in der Pflicht mehr oder weniger, dass wir das einfach auch betonen, dass man Schlafentzug nicht unterschätzen darf. Erstens, man wird nicht schneller, wenn man müde ist und zweitens, es wird gefährlich, wenn man müde ist. Und ich denke auch, dass verpflichtende Pausen sicher für die eine oder andere Veranstaltung passen können. Vielleicht bei Einsteiger-Events, vielleicht bei speziellen Veranstaltungen, aber ich denke schon, dass es grundsätzlich jeder für sich selbst machen soll und kann, aber wir, die vielleicht ein bisschen mehr Gehör finden oder wo man uns verfolgt, wo wir vielleicht ein bisschen Vorbilder sind, wo wir einen Podcast haben, ich sehe uns schon auch in der Pflicht, irgendwie auf das Thema immer wieder hinzuweisen, damit einfach niemand quasi unwissend in Schlafentzug oder in gefährliche Situationen kommt. Man kann uns niemanden vorschreiben. Und ich glaube, das macht den Sport auch so schön, dass es unterschiedliche Strategien gibt, aber man muss darauf hinweisen und die Leute müssen sich darüber bewusst sein.
Und falls jemand Schlafprobleme hat, dann kann man auch unseren Podcast zum Einschlafen hören, wie wir am Anfang beim Feedback gehört haben oder zumindest in den Pausen zwischen den Wehen.
Ja, und so wie wir uns für dieses sehr, sehr schöne Feedback schon bedankt haben, bedanken wir uns jetzt auch beim Christian, der neu dabei ist bei unseren Steady-Unterstützern. Für das herzlichen Dank und ja, wir haben auch schon den nächsten Livestream-Podcast fixiert. Es wird am 23. Februar sein, am Montag. Da werden wir uns wieder eine ganze Stunde allen Fragen widmen, die von euch kommen und alle, die dabei sein wollen, haben die Möglichkeit dabei zu sein, wenn sie eines unserer Steady-Pakete nutzen und uns damit unterstützen.
Ja, wir bedanken uns auch bei allen, die uns über Steady unterstützen und unseren Podcast werbefrei hören und bei unseren Q&As dabei sind.
Ja, und natürlich auch bei allen, die uns irgendwie einmal 5 Sterne geben, uns weiterempfehlen und uns zum Einschlafen hören, ne?
Oder genau, Hauptsache hören.
Genau.
Und natürlich immer kommentieren. Kommentare immer gern gesehen, auch alle gelesen, nicht immer darauf geantwortet. Manche Kommentare stehen einfach für sich selbst.
Und Flo, apropos schlafen gehen, wollen wir uns heute eine Schlafpause gönnen, vor allem du?
Ich gönne mir jetzt eine kurze Schlafpause und ich mache was ganz Extremes, was per Definition jedenfalls extrem ist. Ich isse jetzt um die Uhrzeit noch den Rest des Krapfens. Du hast zu wenig Monologe gehalten in der Episode, ich habe nicht den ganzen Krapfen geschafft.
Ja, viel Erfolg und bis nächste Woche.
Ciao.
Werbung.
Wenn du deine Recovery durch guten Schlaf verbessern möchtest, nutze unseren Code SITZFLEISCH10 auf www.blackroll.com und check dir dein Recovery Pillow.
Nicht vergessen, blackroll.com und den Code SITZFLEISCH10 für 10% Rabatt auf alle nicht reduzierten Artikel im Shop in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich.
Werbung Ende.